Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer einzigartigen und special Sprechstunde mit Sophie und Schlotzki.
Hallöchen. Jetzt sitzen wir hier endlich, Lotta.
Ja.
Nachdem wir so unzählige Male uns schon überlegt haben, wie es wäre, einen Podcast zu machen.
Schon, gell? Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das jetzt endlich geschafft haben.
Ja, wir haben 2015 angefangen, zusammen zu studieren, Lotta. Das ist fast schon 10 Jahre her.
Krass, oder?
Überleg mal.
Mhm. Crazy. Eigentlich kommt es mir vor wie irgendwie gestern. Aber andererseits, wenn ich mir dann überlege, was wir damals für unerfahrene Küken waren, merke ich, dass es doch schon ein Weilchen her ist.
Voll. Vielleicht fangen wir mal an, uns ein bisschen vorzustellen und fangen damit an, wer wir waren damals, als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wo wir dann gelandet sind. Lotta, magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie alt du bist, wo du gerade wohnst, wie so deine Lebenssituation überhaupt aussieht?
Na klar. Ja, ich bin 28 Jahre alt, wohne aktuell in Helsinki in Finnland mit meiner eigenen kleinen Familie. Die besteht aus meinem Freund oder Verlobten. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht, deswegen bleibe ich bei Freund und unserer dreijährigen Tochter. Und aktuell arbeite ich als Assistenzärztin in einem Healthcare Center. Das kann man so mehr oder weniger mit einer deutschen Hausarztpraxis oder so einer Gemeinschaftspraxis vergleichen. Also die Fachrichtung ist Allgemeinmedizin. Auf lange Sicht möchte ich aber Gynäkologin werden. Da ist der Weg hier in Finnland allerdings ein bisschen anders als in Deutschland, aber dazu werden wir sicherlich in der späteren Folge mehr erzählen. Ja, ursprünglich komme ich auch aus Finnland. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und in der Jugend habe ich mit meiner Familie einige Jahre in Deutschland gelebt, dort dann auch die Sprache gelernt, einen tollen Freundeskreis aufgebaut, den ich teilweise bis heute behalten durfte. Und ja, damals dann auch beschlossen, wieder nach dem Abi nach Deutschland zurückzukommen zum Studieren. Und ja, gesagt, getan, nachdem ich dann in Helsinki, ja, Anfang 2015 mein Abi abgeschlossen hatte, habe ich den Sommer über erstmal das Pflegepraktikum in Augsburg gemacht, da dann auch den TMS geschrieben. Und dann im Herbst 2015 hat es dann tatsächlich durch das Nachrückverfahren mit dem Studienplatz geschafft. Und da hat es mich nach Ulm verschlagen. Genau. Wie sieht's bei dir aus?
Genau, also ich bin auch 28. Ich wohne in Leipzig und arbeite hier in der Nähe in so einem kleinen peripheren Haus in der Inneren. Und möchte auch Innere machen. Ich bin jetzt aktuell im 2. Ausbildungsjahr der Assistenzarztzeit. Und genau, ich habe in Sachsen-Anhalt bin ich aufgewachsen. Da habe ich dann mein Abi gemacht und war dann nach dem Abi tatsächlich auch in Finnland. Da haben wir uns aber noch gar nicht kennengelernt, sondern dann tatsächlich erst in Ulm, wo es mich dann auch hinverschlagen hat. Ja, ganz schön weit weg von zu Hause.
Wusstest du, wo das liegt, als du den Studienplatz bekommen hast?
Absolut gar nicht. Mir war es so egal. Ich habe einfach gedacht, okay, ich möchte nur diesen Platz haben und habe dann statistisch berechnet, wo es mich mit meinem TMS, den ich noch zum Reinkommen geschrieben habe, am besten, oder wo man mich am besten nehmen kann. Und dann ging es halt nach Ulm in den Süden.
Das hast du dann rausgefunden, nachdem du das kurz gegoogelt hattest, wie ungefähr 80% der Studentinnen, die in Ulm gelandet sind.
Auf jeden Fall, genau. Das war halt irgendwie voll verrückt. So ein Schlag auf Schlag, wo man dann wusste, okay, hey, Mittwoch Studienplatz bekommen oder Mittwoch den Bescheid bekommen, dass es dann am Montag losgeht. So war Nachrücken. Okay. Bei dir auch,
voll,
oder so ähnlich?
Total, ja. Genau so. Mittwoch oder Donnerstag. Ja, Mittwoch, glaube ich, war es. Und dann halt ruckzuck irgendwie das Nötigste zusammengepackt und ja, ab nach Ulm, ne?
Genau. Und 2015, das haben wir schon gesagt, ne, also jetzt vor 9 Jahren, auch im Oktober, also so um die Zeit rum, ging es dann so langsam los. Lotta, hattest du noch einen Plan B? Weil wir haben ja beide erzählt, wir sind Nachrücker gewesen. Das war alles schon sehr knapp. Es gingen auch andere Studiengänge natürlich dann im Oktober los. Wolltest du noch was anderes machen oder war es immer Medizin und oder nichts?
Ja, also tatsächlich, den Plan B hatte ich einfach gar nicht.
Okay.
Aber nicht, weil ich mir was anderes gar nicht vorstellen konnte. Also ich war schon sehr sicher, dass ich Medizin studieren möchte. Aber als ich dann in der, wie war das denn? Weißt du das noch? Gab es da irgendwie so eine Vorrunde? Auf jeden Fall haben, glaube ich, die meisten die Zusage so im August, September rum schon bekommen.
Genau, ja.
Und als
Einen
es
Monat
da halt noch
vorher,
nicht
glaube
mit dem
ich.
Studium, ja genau, auf jeden Fall mit so einer dankbaren Kulanzzeit für den Umzug etc. Und als es da dann nicht geklappt hatte, habe ich dann ein bisschen angefangen zu überlegen, so okay, Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet. Was mache ich jetzt? Ich hatte zu der Zeit in der Nachmittagsbetreuung von meiner alten Schule gearbeitet. Da dann, ich glaube, einen Tag vor der Zusage dann noch sogar meinen Arbeitsvertrag verlängert, weil ich halt dachte, ja, the hope is all gone.
Ja.
Und dann, ja, hatte ich irgendwie so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht irgendwie Biologie oder Genetik fand ich auch interessant, also schon was naturwissenschaftliches, aber so einen konkreten Plan hatte ich nicht, geschweige denn, dass ich mich da irgendwie informiert hätte, was ich sonst machen könnte oder dafür tun müsste, um einen Plan B umzusetzen. Du
Okay.
hattest einen konkreteren Plan, gell?
Witzigerweise ging es bei mir dann eher nicht so in die naturwissenschaftliche Richtung, sondern eher in das Soziale. Also ich hatte wirklich Plan B und sogar Plan C mir überlegt. Und
Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, nachdem ich dich schon so viele Jahre kenne.
ja, Plan C wäre gewesen, soziale Arbeit zu studieren in Potsdam. Und da hatte ich dann auch als erstes den Platz. Während ich da nach Wohnung geguckt habe, habe ich meine Zusage bekommen für Psychologie. Das wäre aber in Landau gewesen, in der Pfalz. Und irgendwie, ich bin da hingefahren, habe auch nach WG-Zimmern gesucht und ich habe mich so gar nicht wohlgefühlt. Und ich bin letztendlich, bin ich so froh, dass ich keine Psychologie studiert habe, weil es wäre einfach, glaube ich, für mich nichts gewesen.
Ich weiß noch, nach dem ersten Psychologiekurs
Ja.
oder das war nicht mal ein ganzer Kurs oder hatten wir nicht da irgendwie so ein kleines Schnuppertutorium oder irgend sowas, hattest du auch gesagt so,
Ja,
huiuiui.
total. Irgendwie, ich hatte immer das Gefühl bei Psychologie, man findet Begriffe für Sachen, die halt ganz normal sind, weil man ja alles irgendwie umschreiben muss. Und irgendwie, boah, ich glaube, also was ich jetzt auch am Arbeiten sehr schätze, ist einfach dieses Praktische und manchmal irgendwas Handwerkliches zu machen und nicht immer nur zu reden. Was man ja irgendwie nicht auch, das ist ja auch voll das Klischee, das macht man ja auch nicht nur in der Psychosomatik oder Psychiatrie, was man ja bei uns dann noch machen kann und als Psychologe oder Psychologin dann letztendlich auch nicht nur. Da kann man ja so viele Richtungen einschlagen, aber egal. Letztendlich, Medizin hat dann noch geklappt im Nachrückeverfahren. Kurz auf knapp ging es dann los nach Ulm mit Trekkingrucksack und kurz im Hostel übernachten. Und Lotta, wir haben uns dann ziemlich schnell kennengelernt. Ich weiß es noch, in der ersten Woche, ehrlich gesagt, das ist wirklich eine meiner allerliebsten Geschichten.
Absolut. Definitiv. Weil einfach irgendwie es diese Geschichte besteht aus so vielen Zufällen, die sich jetzt rückblickend als solche Glücksmomente irgendwie ja ergeben haben und ich bin irgendwie einfach so glücklich und dankbar, dass es das alles genauso passiert ist, wie es damals abgelaufen ist.
Total, und das ist richtig gut, dass man damals einfach so viel Zuversicht hatte und so wenig drüber nachgedacht hat. Und ich glaube, man
Voll,
ist einfach mit
oder?
so einer Euphorie ja dahin gekommen, weil man sich dachte, ey, geil, ich darf hier gerade meinen Traum leben und das studieren, was sich so viele andere Leute auch wünschen. Ich finde das auch ein großes Privileg und ich war da irgendwie auch immer sehr dankbar. Und ich glaube, fast alle, die irgendwie
Voll,
da
voll.
mit uns studiert haben. Und das ist schon cool gewesen. Also, wir haben uns kennengelernt bei einer Wohnungsbesichtigung.
Genau.
Und ja, es war echt eine witzige Geschichte. Ich war da noch mit einer jetzt sehr, sehr guten Freundin. Damals kannten wir uns 3 Tage im Hostel kennengelernt.
Aber das war auch schon lang für alle
Auf jeden Fall. Es war
Neustudentinnen.
da auf jeden Fall schon meine Person, mit der ich dann erstmal alles gemacht habe. Und wir wollten eigentlich mit noch einer dritten Person, auch Freundin, jetzt sehr guten Freundin, die dann aber doch ganz, ganz kurzfristig abgesagt hat, wollten wir eigentlich zusammen eine WG ziehen und haben so einen Aushang gesehen, nämlich an der Uni, dass eine Wohnung zur WG quasi als Neugründung vermietet werden soll. Und da,
Genau, eine Dreier-WG, gell?
genau,
Wollten Sie neu
und da sind wir dann auf dich
gründen?
getroffen, Lotta.
Voll. Ich wollte keine WG. Ich wollte nicht in eine WG ziehen. Ich war eigentlich ganz fest davon überzeugt, dass ich in irgendeine schöne Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen werde, die vielleicht noch super zentral liegt, irgendwie noch voll nice bezahlbar ist für so ein paar hundert Euro Warmmiete und dass sich das in den ersten ein, zwei Tagen ergibt. Also ich war, glaube ich, die Definition von Naivität damals. Ja, turns out, es haben ja auch so viele andere Studentinnen mit uns und ja tatsächlich auch schon vor uns die Zusage bekommen, dass ich irgendwie echt das Gefühl hatte, die Wohnungen sind weg oder keine Ahnung, vielleicht gab es auch gar nicht so viele, I don't know. Ich hatte auf jeden Fall nicht so viel Glück bei meiner Wohnungssuche für eine eigene Wohnung und hatte dann an der Uni oben noch so einen Aushang gesehen mit dieser Neugründung eben auch, die ihr auch gesehen hattet. Und hatte mir da die Nummer mal runtergerissen und dachte so, okay, das ist mein Plan Z. Wirklich, wenn alles andere nicht klappt, dann brauche ich ja irgendwie ein Dach über dem Kopf, dass ich nicht an der Donau zelten muss. Und dann rufe ich da halt an und dann ziehe ich da einfach schnell wieder aus, sobald ich wieder irgendwas finde. Und ja, dann kam halt dieser Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, das ist Zeit für meinen Plan Z. Habe da angerufen und dann tatsächlich wurde ich eben zu dieser Besichtigung nur ein paar Stunden später eingeladen. Und bin dann dorthin gedackelt und da standet dann ihr zwei. Und was du vorhin schon kurz angesprochen hattest, die jetzige gute Freundin, die dann kurzfristig abgesagt hat, das ist passiert, während wir alle zu dritt dort waren. Oder ihr habt erzählt, dass ihr noch, als ich da reinspaziert bin, habt ihr noch gedacht so, oh, die Arme, die weiß jetzt noch gar nicht, dass sie ehrlich gleich wieder gehen kann, weil wir sind schon zu dritt und wir werden hier einziehen.
Genau, das ist nämlich einer dieser Zufälle, die dann noch dazu geführt hat, dass es nämlich gleich gematcht hat. Ich meine, wir hätten ja sicherlich auch keine Nummern ausgetauscht sonst und hätten dich vielleicht noch mit dazu gewählt, sondern es wäre halt so gewesen, dass man sich wahrscheinlich erstmal nicht mehr gesehen hätte und wir uns dann irgendwen, den wir vielleicht auch noch zwei Tage gekannt hätten, noch dazu gewählt hätten. Und so war es ja dann so, dass wir zum Bus gelaufen sind noch zusammen und uns super gut verstanden haben. Und dann war es so, ja, wir ziehen jetzt zusammen, ne? Ja. Es war einfach keine Frage mehr. Nee. Und dann sind wir...
Und ich finde, wir haben dann irgendwie vom ersten Moment an, also dieser Weg zur Bushaltestelle, was waren das? 200 Meter, 300 Meter.
Den wir danach noch so oft gegangen sind, müssen wir auch sagen, dann zusammen zwei Vorlesungen und Uni-Veranstaltungen.
Aber das wussten wir damals noch nicht, so heftig, oder? Aber nach diesen paar hundert Metern hatte ich echt schon das Gefühl, wir kennen uns ewig und das ist so eine Friendship for life. Ja. Und tja... Ja, hat halt gestimmt, ne?
Manchmal im Leben gibt's ja so Momente, wo man das Gefühl hat, es sollte gerade alles so sein. Und das war auf jeden Fall so ein Moment, wo man einfach nur ein gutes Bauchgefühl hatte. Und
voll.
Genau, dann haben wir unser Leben zusammen dort gestartet als angehende Ärztin und haben super viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben uns so viel persönlich weiterentwickelt. Das ist schon Wahnsinn, wenn man jetzt irgendwie darauf zurückblickt. Und ja, wir wollen euch eigentlich gerne da mitnehmen und euch mal ein bisschen erklären, wie das ganze Studium so war. Dazu auch natürlich ein paar Fakten erzählen, aber eben auch unsere persönlichen Erfahrungen schildern. Weil natürlich, man kann die Fakten überall nachlesen, aber es ist doch nochmal anders, wenn man sich vielleicht überlegt, das zu machen oder das einfach interessant findet. Und dann nochmal Leute hört, die genau das erleben durften. Und ja, da gab es so viel zu erzählen.
Voll, voll. Wir haben dann irgendwie auch gesagt, dadurch, dass wir jetzt und ja auch schon im Studium oder vor allem auch gegen Ende des Studiums uns in so unterschiedlichen Lebenssituationen auch privat befunden haben. Ich habe ja mein Kind zum Beispiel auch während des Studiums bekommen und da wollten wir auch einfach so persönliche Erfahrungen, jetzt gar nicht so unbedingt nur die Fakten zum und inhaltlich zum Studium erzählen, sondern ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, diese persönlichen Erfahrungen mit euch teilen und ja, wir haben irgendwie ganz viele coole Themen schon in einem Brainstorming zusammengesucht, auf die wir auf jeden Fall eingehen werden, sowohl etwas trockenere Fakten zum Bewerbungsprozess oder den verschiedenen Staatsexamina, die man im Studium hat, aber auch zum eher lockereren Teil des Studiums, wie die Medi-Meisterschaften und das Leben in einer WG und ja, auch so ein bisschen das Leben danach. Ich glaube, das wird auch ganz, ganz schön therapeutisch für uns, oder?
Total, weil
so stelle ich mir das ein bisschen
man
vor.
Man denkt ja nicht tagtäglich daran zurück, was man alles so erlebt hat, aber es war auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, also auch sehr vielen Tiefen zwischenzeitlich in so Prüfungsphasen, wo es manchmal härter wurde und das möchten wir halt einfach authentisch möglichst erzählen. Also wir möchten euch hier nicht von unserem Perfect Life irgendwie berichten, sondern halt einfach möglichst das erzählen, wie es so war, wie wir das so empfunden haben und genau, euch dann einfach ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise, die wir da irgendwie erlebt haben.
Voll, und alle vielleicht auch dazu ermutigen, dass man es auf jeden Fall schaffen kann. Es ist nicht unbedingt durchgehend leicht, aber welches Studium ist das schon? Aber es ist voll machbar und voll worth it, wenn man es wirklich will.
Total. Also ich glaube, wir sind jetzt am Ende an einem Punkt gerade angelangt, also natürlich noch längst nicht am Ende, aber wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem man einfach sagen kann, es lohnt sich total. Es ist ein toller Beruf, es ist trotzdem weiterhin auch ein anstrengender Beruf, der einem viel abfordert, genau wie das Studium auch an sich. Aber es ist einfach wahnsinnig toll und genau, wir erzählen immer mal wieder auch oder haben vor, immer mal wieder zu erzählen, was wir auch gerade so erleben. Und vielleicht, Lotta, müssen wir noch mal ein bisschen erzählen, warum wir eigentlich Sophie und Schlotzki heißen. Weißt du das noch? Wie das überhaupt kam?
Ja und nein. Also ich glaube, so eine ultra super spannende Story dazu gibt's irgendwie nicht. Aber ja, wir haben im Studium von Anfang an eigentlich den gleichen Freundeskreis gehabt. Der hat sich im Laufe der Jahre etwas gewandelt, aber ich sag mal so
im Kern.
Der harte Kern ist geblieben. Und in dieser Gruppe haben irgendwie alle Spitznamen. Ich weiß auch nicht, das hat sich dann irgendwie einfach so ergeben, dass niemand irgendwie mit dem oder fast niemand mit dem richtigen Namen angesprochen wird. Und
eigentlich nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Stimmt.
Saufi,
ja.
das kann man sich, glaube ich, ein bisschen denken, dass es vielleicht ja nicht aus den Inhalten des Präpsemesters oder des Lernplanes für die Staatsexamen entstanden ist, sondern eher aus den Freizeitaktivitäten, die sich teilweise auch etwas feuchtfröhlich gestaltet haben. Aber ich finde, Sophia, du machst diesen Namen alle Ehre und ja, kannst ihn mit Stolz tragen.
Auf jeden Fall. Ja, ich werde ihn auch, glaube ich, nicht mehr los, jedenfalls nicht in diesem Freundeskreis.
Nee, hundertprozentig nicht. Da werde ich mich schon persönlich drum kümmern.
Ja, und Lotta, bei dir war das irgendwie eine Evolution von Spitznamen, die du da durchlaufen bist. Also von Lotto über Schloddi zu Schlotzki. Ich glaube, ja. Das lag irgendwie, also so richtig ganz erklären kann ich es mir nicht mehr. Du dir wahrscheinlich auch nicht, aber du bist eine Person, die einfach sehr weiblich und elegant gekleidet gerne durch die Gegend läuft. Aber dann im nächsten Moment kamst du irgendwie um die Ecke mit deinem Onesie und hast dich irgendwie dahin gechillt irgendwo hin und es war auf jeden Fall eine witzige Art immer. Man wusste, mit dir kann man genauso gut locker und entspannt irgendwo sein und irgendwie passt dieser Name dann doch am Ende ganz gut. Und ich glaube, so richtig los werden wir ihn einfach nicht mehr in diesem Freundeskreis auch.
Nee. Und ich glaube, das möchte ich auch nicht. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit unserer Namensauswahl auf jeden Fall.
Genau. Ich möchte dich noch was fragen und das, was vielleicht interessant ist. Weißt du noch, wie du drauf gekommen bist, dass du Medizin studieren willst oder warum das so ein Wunsch geworden ist? Ist jemand in deiner Familie Mediziner, wo du es dir abgeschaut hast oder gibt es irgendein Vorbild oder wie kam das? Weißt du das noch?
Ja, in meiner Familie ich habe keine Ärzte in der Familie und auch nicht in meiner, ich muss gerade überlegen, aber auch nicht in meiner näheren Umgebung, dass ich gesagt hätte, boah, ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich war so bis zur 8., 9. Klasse eine super, schlecht möchte ich nicht sagen, weil ich war nicht schlecht, ich war eine super faule Schülerin. Ich habe meine 8. Klasse, ich glaube, der Durchschnitt vom Zeugnis aus der 8. Klasse ist, nähert sich einer 4, 3,8 oder so, 3,9.
Krass,
ich weiß es nicht.
Okay.
Und da habe ich dann irgendwie, ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass ich mich nie so krass, also ich habe mir nie über eine längere Zeit lang gedacht, was will ich mal werden, oder mir da irgendwie einen Stress drum gemacht. Aber da um den Dreh rum habe ich einfach beschlossen, ich werde Medizin studieren.
Sehr interessant, oder? An dem Punkt, wo man jetzt einfach denken würde, okay, das ist komplett unmöglich.
Voll. Das hat dann auch eine damalige Lehrerin irgendwie so gesehen, der ich das in irgendeinem Gespräch dann mitgeteilt hatte und meinte dann nur so, ja, toller Traum, aber dann musst du mal langsam ein bisschen loslegen, dass du was dafür tust, dass es realistisch wird.
Aber ich
finde
es cool, dass sie nicht gesagt hat, ja, kannst du vergessen bei dem Notendurchschnitt, sondern
ja,
eher
stimmt.
Motivierend war. Das ist doch cool. Und das hast du ja dann anscheinend umgesetzt, oder?
Voll. Und ich muss dazu auch sagen, bei uns zu Hause wurde immer sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Wir wurden nie unter Druck gesetzt oder es wurde nie von uns erwartet, dass wir zum Beispiel studieren. Aber es wurde einfach immer kommuniziert, dass es was Tolles ist, wenn man die Möglichkeit zur Bildung hat und dass man sich damit super viele Türen öffnet. Und ja, das hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass diese Mentalität zu Hause ja das begünstigt hat, dass es dann überhaupt möglich war, dann mich von diesem fast Viererschnitt hochzuarbeiten in den Einzelbereich, was dann letztendlich einfach nur ein knallharter Fakt war, dass es ja Voraussetzung ist für einen Studienplatz.
Voll gut, richtig cool.
Genau. Ja. Bei dir sind auch keine Ärzte in der Familie, gell?
Nee, gibt's auch nicht, ja. Das ist richtig. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann, also zu welchem Zeitpunkt dieser Wunsch so entstanden ist. Aber irgendwie war es schon mal so kurz vor der Oberstufe so und dann vor allem in der Oberstufe, dass man ja schon sich dann auch klar sein musste, hey, ich muss hier schon ganz schön rein investieren, damit ich überhaupt einen Schnitt bekomme, mit dem es irgendwie realistisch ist. Also ich mochte eigentlich ganz gerne, dass es eine Mischung ist zwischen was Wissenschaftlichen und was Sozialen. Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich merke jetzt auch beim Arbeiten, dass es einfach voll mein Ding ist. Und ich bin total froh. Ist ja eigentlich total verrückt, dass man sich so, sagen wir mal, vor der Oberstufe, da war man so 16, 15, 16, dass man sich entscheidet, was man dann so ein Leben lang machen will. Und darüber werden wir ja auch nochmal ein bisschen reden, dass es dann doch nochmal anders ist, als man sich vielleicht vorgestellt hat. Also es ist ja nicht Grey's Anatomy oder irgendeine andere Arztserie, die man halt so kennt und wahrscheinlich geguckt hat. Also ich habe es auch immer gerne geguckt, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Ja, sondern dass es einfach dann nochmal ganz anders ist und man manchmal vielleicht auch so ein bisschen desillusioniert ist, so von dem Ganzen, wie das dann läuft. Aber ja, letztendlich bin ich sehr, sehr froh, da gelandet zu sein und das jeden Tag machen zu können.
Voll, auf jeden Fall. Ich habe weder während des Studiums noch jetzt in der Zeit danach auch nur einmal dran gedacht, dass ich was anderes hätte studieren sollen oder mir gewünscht hätte, doch was anderes studiert zu haben.
Richtig gut, ja.
Also auch wenn
und so
man
soll's ja auch sein.
Voll, auch wenn man im Studium Phasen hatte, wo man echt gedacht hat, so ey, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Hatte man einfach immer so ein Grundvertrauen, so okay. Oder ich hab dann irgendwie schnell gedacht, was würde ich denn sonst machen? Und irgendwie hat mich nichts anderes so begeistern können wie die Medizin.
Ja, das kann ich total gut verstehen. Auch, dass man einfach was Sinnstiftendes macht, also jeden Tag da schon manchmal auch ganz schön viel reingeben muss, das habe ich ja schon mal gesagt, aber halt, man steckt halt schon manchmal zurück, aber dafür, was es einem letztendlich gibt und dass man halt auch anderen Leuten was geben kann dadurch und halt jeden Tag, es ist ja nicht so, dass man einmal ausgelernt hat und da muss man nicht mehr drüber nachdenken, sondern man muss sehr viel mit dem Kopf ja auch arbeiten und das ist ja auch das Spannende, weil es bei jedem dann wieder anders abläuft und man sammelt Erfahrungen und kann die dann anwenden, aber ich glaube, letztendlich wird es ja nie langweilig werden.
Das Lernen geht immer weiter. Man kann sich immer
richtig
weiter fortbilden, neue Skills sammeln und das finde ich irgendwie so toll. Es gibt einfach so open-end viele Möglichkeiten. Das ist irgendwie
absolut
eine der schönsten Seiten der Medizin.
Auf jeden Fall. Lotta, wollen wir mal unsere Hörerin mitnehmen und mal ein bisschen was erzählen, was so die wichtigsten Fakten zum Studium an sich sind?
Auf jeden Fall, let's go.
Okay, dann fange ich mal an. Also Ich hatte mal nachgeguckt, wie viele Bewerber es sind. Ich habe jetzt nur eine Zahl von 2021 gefunden. Da gab es 50.000 Bewerber auf 9.660 Studienplätze. Also schon echt ein Missverhältnis. Mhm. Man kann das Ganze in Deutschland in 38 Fakultäten studieren, wovon die meisten eben nur zum Wintersemester dann Studenten aufnehmen. Und das Ganze ist zulassungsbeschränkt. Man sagt ja auch häufig, Reinkommen ist das Schwierigste. Und da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Einmal übers Abitur, was dann ja letztendlich auch den Numerus Clausus bildet. Dann Auswahlverfahren von den Hochschulen, was den meisten Anteil ausmacht. Und dann gibt es auch, bei uns gab es damals noch das Wartesemester, das gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt mittlerweile eine zusätzliche Eignungsquote, so nennt sich das. Das wollen wir ja in den weiteren Folgen dann nochmal genauer ausführen. Und daneben kann man natürlich auch an Privatunis studieren, kann ins Ausland gehen, man kann über die Bundeswehr studieren oder auch eine Berufsausbildung machen. Genau. Und Lotta, magst du nochmal erzählen, wie der Ablauf so an sich funktioniert?
Klar. Das Medizinstudium in Deutschland ist durch die Approbationsordnung für Ärztinnen geregelt und unterscheidet sich ein bisschen von den meisten klassischen Bachelor- und Masterstudiengängen. Das ist nämlich ein Studiengang, welches mit einem Staatsexamen absolviert wird. Es dauert mindestens 6 Jahre und 3 Monate und wird unterteilt in 3 Abschnitte. Die ersten 2 Jahre, sprich die ersten 4 Semester, sind die Vorklinik und die wird mit der ersten ärztlichen Prüfung abgeschlossen. Die wird unter den Studentinnen auch das Physikum genannt. Darauf schließen dann 3 Jahre Klinikphase und die werden dann mit der zweiten ärztlichen Prüfung, umgangssprachlich das STEX, abgeschlossen. Und das letzte Jahr ist das sogenannte PJ, das praktische Jahr, wo man dann die ganze Theorie, die man in den ersten 5 Jahren gelernt und in sich reingepaukt hat, in die Praxis umsetzen kann. Da rotiert man dann, man schaut sich einige Monate internistische Stationen an, dann ein Tertial, sprich 4 Monate chirurgische Stationen an und dann kann man 4 Monate ein Wahlfach für sich aussuchen. Wobei, ich glaube, da gab es jetzt auch Änderungen, dass man, oder bist du da auf dem neuesten Stand, wurde das schon umgesetzt mit dem Teil für einen Hausarztblock?
Es gibt es teilweise, also manche Unis setzen das schon um, aber nicht alle. Also die PJler, so nennt man das dann, wenn man im praktischen Jahr ist.
Die PJs.
Und da PJ-Student ist, genau, die gerade bei uns sind, die haben tatsächlich nur 3 Tertiale nennt man das, also die 3 Anteile. Aber es gibt einige Unis, die wohl auch dann einen ambulanten Block schon mit dabei haben.
Genau, das Ganze beruht darauf, dass in Deutschland einfach sehr ausgeprägter Hausärztinnenmangel besteht und damit versucht man dann, glaube ich, oder so habe ich das so ein bisschen rausgehört, die Medizinstudentinnen dann Richtung die Allgemeinmedizin als Fachrichtung zu erwerben. Mhm. Das ja. PJ, wie vorhin schon gesagt, ist dann das letzte Jahr des Studiums und wird mit der 3. ärztlichen Prüfung abgeschlossen. Die ersten 2 ärztlichen Prüfungen sind schriftliche Prüfungen und die 3. Prüfung dann eine mündliche. Und dann hat man es endlich geschafft und darf seine Approbation beantragen. In dieser ganzen Studienzeit müssen zusätzlich noch vorgegebene Praktika abgeleistet werden. Während der Vorklinikzeit, das waren ja die ersten 2 Jahre, müssen 3 Monate Krankenpflegedienst absolviert werden. Die kann man allerdings auch schon vor dem Studium machen, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Mhm. Zusätzlich muss man einen extern angebotenen Erste-Hilfe-Kurs machen. Das finde ich bis heute irgendwie ein bisschen lächerlich, dass es nicht zum Studium gehört, sondern dass man das quasi extra nochmal selber machen muss. Und in der Klinikphase müssen insgesamt 4 Monate Formulatur, so heißen diese Praktika bei uns, abgeleistet werden. Und das macht man in der vorlesungsfreien Zeit, sprich in den Semesterferien oder in einem Freisemester. Und was ich auch immer ganz cool finde oder sehr ja erwähnenswert, was danach? Eine Ärztin ist nicht gleich Ärztin, so wie man das sich vielleicht eben dank Grey's Anatomy und Co. vorstellt, dass man da in der Klinik ist und busy ist, damit die ganze Zeit nur Menschenleben zu retten, was natürlich auch ein sehr wichtiger Teil unseres Berufs ist. Man kann ja in eine Praxis gehen, sich niederlassen, man kann in einem Krankenhaus arbeiten, man kann aber auch was ganz was anderes machen und nicht in den klinischen Bereich gehen, sondern in die Forschung, in die Entwicklung, in die pharmazeutische Industrie, in die öffentliche Verwaltung oder sogar ins Gesundheitsmanagement oder in die Umweltmedizin. Das finde ich sehr spannend, wie viele Möglichkeiten man letztendlich hat. Obwohl ich dachte davor einfach, ja, ich werde halt die Stationsärztin, wie, das war meine Vorstellung. Wenn man Ärztin ist, arbeitet man in einem Krankenhaus. Punkt.
Genau, ne? Ich meine, bei euch in Finnland ist das ja auch nochmal ein bisschen anders geregelt als bei uns hier in Deutschland, wo wir ja schon noch viele niedergelassene Ärzte und Ärztinnen haben. Daher war das für mich so, okay, Praxis oder Krankenhaus, aber was es darüber hinaus noch alles gibt, war mir überhaupt nicht bewusst, auch wie viele Facharztausbildungen man letztendlich machen kann. Das ist wirklich, wirklich viel und das wollen wir alles nochmal ein bisschen aufdröseln. Was man während der Zeit noch machen kann, also man kann es fertig machen, man kann es anfangen, man muss es gar nicht machen, man kann es auch erst danach machen, ist ja auch eine Doktorarbeit, was wir auch nochmal so ein bisschen besprechen wollen. Und Lotta, du hast vorhin gesagt, mit dem vierten Tertial, dass man das ambulant macht, dann beim Hausarzt, weil es so einen großen Mangel gibt. Da ist mittlerweile ja auch die Möglichkeit, dass man sich als sogenannter Landarzt oder Landärztin dann verpflichtet. Gerade hier in Sachsen-Anhalt, Sachsen, kenne ich das gut, in Mecklenburg-Vorpommern ist es, glaube ich, auch, aber das keine Gewähr. Wir arbeiten das nochmal aus und stellen euch das dann nochmal vor, dass man sich verpflichtet und dann auch leichter einen Studienplatz bekommt, weil einfach so ein großer Ärztemangel ist im Allgemeinmedizinsektor. Obwohl ich das Gefühl habe, es wird wieder beliebter. Aber vielleicht können wir jetzt mal rausfinden, welche Fachärzte auch dann am oder Facharztausbildungen am meisten gemacht werden. Das würde mich auch
voll
mal interessieren.
Und wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat, voll. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in der Allgemeinmedizin bessere oder realistischere Möglichkeiten für eine etwas andere Work-Life-Balance
auf
hat,
jeden
als
Fall.
Was man das in vielen anderen Fachrichtungen hat. Aber boah, ja, das sind ganz viele Punkte, die ich total spannend finde und ich freue mich schon mega, dass wir die alle ganz in Ruhe in den nächsten Folgen besprechen werden.
Total.
Da werden wir euch, ja, wie schon versprochen, persönliche Erfahrungen, aber auch ganz knallharte Facts liefern.
Und ich bin mir sicher, dass auch wir beide noch total viel dadurch dazulernen, was sich so verändert hat vielleicht auch in der Zeit jetzt schon wieder und was man vielleicht auch noch gar nicht so wusste oder gar nicht mitbekommen hat. Ja, was man einfach dann nochmal ein bisschen genauer ausarbeitet. Wir haben auch eine Seite bei Insta eingerichtet, wo man uns finden kann, wo man uns schreiben kann. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse und auch unsere Quellen haben wir aufgeschrieben. All das findet ihr in den Shownotes nochmal. Nächste Folge soll es dann erstmal um die Zeit, bis man den Studienplatz bekommen hat, gehen. Also um Abi, um die Tests, die man so machen kann, also TMS und HAMNAT wollen wir dann kurz besprechen. Wie läuft überhaupt das Zulassungsverfahren? Wie ist der Bewerbungsprozess?
Und vielleicht werden wir euch auch noch verraten, welche Fächer man definitiv nicht fürs Abi belegen muss und man trotzdem eine sehr gute Ärztin werden kann, obwohl das eure Lehrerinnen vielleicht anders behaupten mögen.
Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, euch dabei mitzunehmen und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt es uns auf jeden Fall. Wir sind froh, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr mit dabei seid und ja, freuen uns schon sehr auf die nächsten Folgen. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber und könnt uns folgen, damit ihr auch keine Folge hier mehr verpasst.
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.